Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Ich habe mir heute David Lump von Hahn ETF eingeladen. Wir wollen gemeinsam über Defense, also über Rüstungsaktien und den Rüstungs-ETF von Hahn ETF sprechen. Sehr viel Geld ist im Umlauf, die Rüstungsetats werden ausgeweitet und es gibt ein neues Produkt von Hahn ETF neben dem globalen Portfolio. Gibt es seit Anfang April ein europäisches und warum dieses Sinn macht, das eruiere ich mit David Lump von Hahn ETF. Ich wünsche euch gute Unterhaltung.
So, bevor es jetzt aber in unser heutiges Gespräch geht, nochmal ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Wie können kleine, regelmäßige Investitionen über die Jahre zu einer beträchtlichen Summe anwachsen? Ganz einfach, mit ETFs und ETF-Sparplänen ist es einfacher, bequemer und kostengünstiger, als du denkst. Der Welt-ETF von Invesco bietet eine Diversifikation mit Zugang zu über 4000 Unternehmen weltweit und ist mit nur 0,15% Gebühren pro Jahr sehr kosteneffizient. Bleib also langfristig investiert, um Marktvolatilität zu überstehen und potenziell höhere Renditen zu erzielen. Und das Beste zum Schluss: Wusstest du, dass du mit der Ausschüttung Version des Welt-ETFs von Invesco auch regelmäßige potenzielle Renditen ausgezahlt bekommst? Probier es aus und nutze den Sparplanrechner auf invesco.de. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. So, nun geht es aber weiter in unser heutiges Gespräch und dazu wünsche ich dir viel Spaß.
Hallo liebe Extra-ETF-Community, heute habe ich mir wieder einen Gast von unser Talk-Format eingeladen. David Lump ist hier von Hahn ETF. Er ist für den Vertrieb ETF in der Dachregion zuständig und Heute wollen wir über ein interessantes Thema sprechen, nämlich Defense. Und ihr habt jetzt den zweiten Defense-ETF aufgelegt, vor kurzem, Anfang April war es der Fall, für die europäische Region, nachdem ja jetzt schon der globale am Start ist. Und ja, ihr erzielt große Erfolge offensichtlich damit.
Ja, also das kann man definitiv ja mit Ausrufezeichen beantworten. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt und ich über den Fonds ein bisschen was erzählen kann. Ja, der trifft sehr, sehr gut den Zahn der Zeit. Wir merken, dass von Investorenseite, sowohl von den Retail-Kunden, also den Privatinvestoren, als auch eben von der auch wirklich institutionellen Wholesale-Seite, also von den professionellen Anlegern, da sehr, sehr großes Interesse da ist. Deswegen, ja, er erfreut sich großer Beliebtheit. Der große ETF hat schon der global orientierte, über 2 Milliarden an Assets eingesammelt. Jetzt in knapp 2 Jahre ist er alt. Und der kleine Bruder, nennen wir es mal so, auf Europa fokussiert. Wie gesagt, du hast es erwähnt, ist vor kurzem erst an den Start gegangen. Wir stehen jetzt aber mittlerweile auch schon bei 50, 55 Millionen an Assets innerhalb von 3 Wochen. Also auch da merkt man dran, das Anlegeinteresse ist da.
Ja. Anlegerinteresse ist jetzt natürlich auch genau der Punkt, ne? Weil wir haben hier einen Themen-ETF. Bei Themen-ETF ist es so, das hatte ich jetzt mal nachgeschaut, eine Studie der Ohio State University sagte nämlich, dass du damit prinzipiell gar kein Geld verdient hast, so die ersten Jahre, weil die ganzen Themen-ETFs genau dann rauskommen, wenn der Hype ist und dann erfährt der kleine Anleger dann am Ende zuletzt und steigt dann ein zu hohen Bewertungen. Kommt ihr jetzt zum Hype-Zeitpunkt raus?
Müssen wir jetzt vielleicht beantworten. Also wenn du mich jetzt nur zu dem globalen Produkt gefragt hättest, zu dem älteren, dann definitiv nein. Das europäische Produkt könnte man jetzt sagen, ja, jein. Natürlich ist es medial aktuell sehr, sehr aufgebauscht. Und jetzt kommt das große Aber. Wir kennen natürlich auch, wenn wir mit Kunden sprechen, wir bei Hahn ETF, wir sind eher die thematischen Spezialisten. So kennt man uns dann am Markt. Ja. Natürlich kommen dann die Fragen immer wieder auf. Und gerade bei so Themenprodukten, wir sehen es, das brauche ich jetzt auch nicht zu verneinen oder den Leuten irgendwas Falsches zu erzählen. Wir haben ganz klar immer wieder so Hype-Phasen. Und dann sieht man oftmals, wenn die Produkte dann an den Markt gegangen sind, dass die Kurse dann auch eben purzeln und vielleicht die Performance gelaufen ist. Wir haben jetzt aber, weil du jetzt auch gerade Privatanleger ansprichst, interessanterweise, wenn wir uns, und vielleicht können wir da dann auch nochmal drüber sprechen, im Verlauf des Interviews, wenn wir uns anschauen, wer denn überhaupt in den Rüstungssektor investiert hat, dann kann man ganz klar sagen, dass die Privatanleger da sogar jetzt noch vor den institutionellen Anlegern oder vor den professionellen Anlegern in den Markt reingekommen sind. Und wie gesagt, das Produkt gibt es schon seit 2 Jahren. Und wir sprechen jetzt auch Kunden, mit denen wir vor 2 Jahren auf der professionellen Anlegerseite gesprochen haben. Die wollten es damals nicht, weil das eines der großen Schlagwörter in der Industrie war damals ESG, also Nachhaltigkeitskriterien. Und das ist natürlich für die professionellen Anleger dann eher ein Problem. Der Retail-Anleger ist da vielleicht auch schneller beim Agieren zu sagen, okay, Rüstung ist für mich jetzt, da gibt es ja auch mittlerweile interessante Diskussionen, da können wir bestimmt auch nochmal gleich drüber sprechen.
Absolut.
Gibt es interessante Diskussionen und da sehen wir, dass die größeren, die professionellen Anleger erst noch so nach und nach jetzt in das Produkt reinkommen.
Ja, also dann sprichst du ja darauf an, dass die professionellen Anleger logischerweise da mehr Restriktionen unterliegen, weil sie dann eben nicht in Rüstung investieren dürfen oder eben in Branchen, die nicht ESG-konform sind.
Also der Hauptschlag oder Ausgangspunkt ist dann in der Regel eher das Thema kontroverse Waffen. Da können wir aber dann auch gleich dann nochmal ein bisschen was genauer zu oder genauer ins Detail gehen. Das ist für die professionellen Anleger eher so eine Problematik.
Unter ESG-Gesichtspunkten ist Rüstung problematisch, war problematisch. Jetzt haben so die ersten Fondsgesellschaften, die ersten Investmenthäuser gesagt, okay, wir öffnen unsere Fonds dann auch teilweise für Rüstung. Wie ist das jetzt zu bewerten? Will man da jetzt einfach nur auf den Zug damit aufspringen, dass man sagt, ja okay, wir wollen entweder Rendite generieren dann oder wir wollen dann tatsächlich die Industrie fördern, so mit den Zuflüssen.
Was du dein Empfinden? Ich würde mal sagen, also gibt es da eine genaue Antwort, das ist dann wahrscheinlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich, deswegen würde ich beides mit Ja beantworten. Da sind die Häuser unterschiedlich. Also wie gesagt, wir kriegen das dann natürlich mit, gerade das Thema kontroverse Waffen, ich vorher schon angesprochen hatte. Dann gibt es Häuser, die sagen, okay, wir haben uns vor 2 Jahren auf die Flagge geschrieben, wir sind ein nachhaltiges Haus. Mhm. Das Thema ESG, was ich angesprochen hatte. Genau. Und dann sagen sie halt, okay, wir brauchen einfach um diese Außenwahrnehmung zu wahren, wir möchten kontroverse Waffen explizit ausschließen. Mhm. Auch hier gibt es jetzt wieder kein richtig und kein falsch. Vielleicht wird es deutlich an einem Beispiel von Rheinmetall. Das wird wahrscheinlich auch den Zuschauern dann ein Begriff sein. Das ist ja so.
Absolut, das ist die Hype-Aktie.
Das Rüstungsunternehmen schlechthin. Wenn wir Rheinmetall nehmen, es gibt andere Produkte. Mittlerweile, wir sind ja nicht der einzige Anbieter am Markt. Es gibt noch andere Produkte, die eben so einen kontroversen Waffenfilter anlegen. Bei denen wiederum zum Beispiel so eine Aktie wie Rheinmetall herausgefiltert wird.
Okay.
Hintergrund dazu ist, durch den kontroversen Waffenfilter ist ein hartes Kriterium. Sobald wir auch nur 0,0001% Umsatz mit kontroversen Waffen verdient wird, wird dieses Unternehmen rausgefiltert. Im Rheinmetall ist es jetzt, wenn man sich das auf dem kompletten Umsatz von Rheinmetall anschaut, jetzt bitte nicht auf die genauen Prozentzahlen festnageln, aber das sind 0,5 bis 0,7%, also nicht mal 1% des Umsatzes, weswegen Rheinmetall aufgrund einer Tochterfirma, weil sie Hülsen für eine Waffenproduktion, für ein weiteres Unternehmen liefert, was dann wiederum mit Uran abgereicherte Munition produziert, was dann panzerbrechender ist. Nur weil es quasi einen Teil für die Produktion an dieses Tochterunternehmen liefert, würde halt quasi komplett Rheinmetall rausfallen.
Ja,
verstehe. Wir kennen diese Diskussion, den Kreis zu schließen. Wir kennen diese Diskussion eben genau dahingehend, dass man dann sagt, okay, welchen Filter möchte man jetzt anlegen? Gehe ich den harten Weg? Okay, explizit nein. Oder sage ich, ich dulde das vor dem Hintergrund, dass Rheinmetall eins ansonsten für die Verteidigungs- oder für die Sicherheit in Deutschland relevant ist und dann möchte ich dieses Unternehmen drin haben. Und wir haben mit unseren großen Institutionellen, mit den Profi-Anlegern gesprochen und da haben wir viel Feedback gehabt. Wenn ich in Rüstung investieren will, dann mache ich das nicht in einem ESG-Fonds.
Ja.
Und wenn ich Rüstung machen will, dann hätte ich auch gerne Rheinmetall mit drin.
Ja, ja.
Und dann haben wir uns letztendlich dazu entschieden, für den globalen keinen kontroversen Waffenfilter anzubieten. Für das europäische Produkt haben wir gesagt, machen wir es. Allerdings erst ab einer Schwelle von 20% des Umsatzes.
Ah, okay.
Also erst wenn ein Unternehmen mehr als 20% mit kontroversen Waffen erwirtschaftet, wird es ausgescreent.
Also wie viel fallen da raus? Weißt du das?
Das weiß ich. Das sind in der Tat nicht sehr viele. Deswegen haben wir den Filter so gesetzt. Weil, wie gesagt, wir hören natürlich dann auch Feedback vom Markt. Und wenn es dann doch eben der Wunsch da ist, haben wir gesagt, okay, das wäre eine Lösung, die wir so hingehen anbieten können. Ein anderer wichtiger Punkt, warum wir das gemacht haben, ist, wenn wir natürlich auf den globalen ETF gucken, der hat 60 Titel inkludiert. Wenn wir jetzt auf den europäischen Fonds runterbrechen, haben wir natürlich auch unser Universum ist deutlich kleiner. Natürlich gucken wir dann, also macht es Sinn, für 10 Titel einen ETF aufzulegen? Wahrscheinlich eher nicht.
Ja.
Deswegen haben wir unter anderem zum Beispiel auch die Umsatzbeteiligung, die Unternehmen mit der Rüstungsindustrie, also mit Rüstungsgütern verdienen. Also es gibt ja nicht nur reine Rüstungsgüter, sondern gerade wenn wir uns die größeren Titel angucken, eine Airbus zum Beispiel, die entwickeln ja nicht nur Rüstungsgüter.
Ja, genau. So wie Rheinmetall ja
selbst auch. Selbst ein Rheinmetall, genau. Natürlich ist Rheinmetall für die Rüstungsgütersparte bekannt, aber sie haben auch eine Automobilzulieferersparte, wo sie Dinge produzieren, die tatsächlich aktuell nicht so gut läuft wie
die Rüstungsparte. Aber die will man ja umwidmen, so wie ich gehört habe. Also von genau. daher, jedenfalls genau. die Produktionskapazitäten.
Ja. Genau, also das ist war das für uns natürlich dann auch ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, wir können so diese Unternehmen, weil würden wir den kontroversen Waffenfilter am Beispiel Rheinmetall explizit ansetzen, würde auch Rheinmetall wieder rausfallen. Man macht dadurch natürlich sein Universum kleiner.
Wie klein würde es denn werden, wenn man jetzt wirklich dann in Europa, du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt 20% Umsatzbeteiligung an kontroversen Waffen, okay, da fällt jetzt dann nicht so viel raus. Wenn man es jetzt wirklich so ganz streng nimmt, dann hat man in Europa...
Es wären auch dann selbst nicht viele Titel, die rausfallen würden.
Okay.
Also ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, dann müsste ich, könnte ich gerne
aber es tut sich nicht viel.
Ja. Noch nachliefern, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass da 2, 3, 4 Titel vielleicht rausfallen würden aufgrund des kontroversen Waffenfilters.
Wenn wir jetzt mal kurz nur dazu noch einen Gedanken aufwerfen oder zu Ende führen, reden jetzt die ganze Zeit über kontroverse Waffen. Was sind denn kontroverse Waffen? Du hast jetzt einmal angefeatured, ist diese Uran-angereicherte Munition, aber ich glaube, es sind auch Streubomben, Sachen, genau. die gegen die Genfer Konvention, glaube ich, verstoßen
genau.
und dergleichen mehr. Ne?
Genau, also was du angesprochen hast. Und tatsächlich ist, wenn wir uns diese kontroversen Waffenfilter angucken, ist es eigentlich üblicherweise gar nicht mal wegen den eigentlich so geächteten Waffen wie Streubomben, sondern es ist eher der Uran oder der Atomfilter, der dann greift. Wie eben zum Beispiel durch diese Uran-abgereicherten Munition, die dann eben panzerbrechender ist. Das ist der Hintergedanke.
Wie kann ich mir das denn, das finde ich sehr interessant, aber wie kann ich mir das denn vorstellen, wie ihr dann filtert? Also seid ihr auch in Kontakt mit den Unternehmen oder wird dann jetzt einfach wirklich nur stumpf auf die Zahlen geguckt und sich darauf verlassen, okay, das, was die berichten, ist auch das, was sie tun und dann wird einfach nur noch der Filter drüber gelassen über die Excel-Sheet. Ist jetzt kein Excel-Sheet, aber so das.
So es ist tatsächlich ein Excel-Sheet.
Ja.
Sehr gut. Ich will jetzt hier keine Träume einstellen, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich im weitesten Sinne ein Excel-Sheet.
Okay.
Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an und du hattest es bestimmt hier auf dem Kanal auch schon mit anderen Anbietern zum Thema ESG. Mhm. Die Datenbeschaffung ist schon mal ein grundlegendes Problem.
Ja,
frage ich. Ich habe ja nicht nur einen expliziten Datenanbieter, der von jedem genutzt wird. Ich habe in einem konkreten Beispiel mit einem professionellen Kunden, der kam auf uns zu und sagte, ihr habt doch Unternehmen XY gescreent, das ist bei euch drin. Wenn ich das bei mir durch mein Screening laufen lasse, wird das als kontroverse Waffen gehighlightet.
Okay.
Und selbst daran merkt man schon, es ist ja natürlich, man muss sich das so vorstellen, wir sprechen natürlich mit den Unternehmen und wir gucken uns die Unternehmenszahlen an. Also wir screenen natürlich die ganzen Unternehmensberichte. Jetzt geht natürlich kein Unternehmen explizit hin und sagt, wir haben Umsatz generiert mit Streubomben von so und so viel Prozent.
Ja.
Das heißt, man muss sich diese Berichte schon sehr, sehr genau angucken. Das heißt, die Datenlage ist nicht immer so einfach.
Ja.
Und dann gibt es, wie gesagt, von unterschiedlichen Anbietern, eben dann können zu unterschiedlichen Lösungen kommen.
Mhm.
Das heißt, das Thema kontroverse Waffen ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Okay, also da könnte es rein theoretisch passieren. Ich will jetzt Rheinmetall, irgendein Konzern, XY, ist in dem einen Fonds drin, weil keine kontroversen Waffen. Beim anderen wird dann gescreent und hat einen anderen Datenanbieter und wird dann gesagt, oh, um Gottes Willen, die machen noch Streubomben.
Das könnte zum Beispiel, das wird jetzt bei Rheinmetall nicht der Fall sein, weil Rheinmetall natürlich ein großes Unternehmen ist. Das betrifft dann vielleicht eher die kleineren Unternehmen, weil wir müssen, wenn wir einen Schritt zurückgehen, auch du hast das Thema Hype ganz am Anfang angesprochen. Ja, wir haben einen Hype da, aber was darf man bitte nicht vernachlässigen oder vergessen? Der Sektor oder dieses ganze Thema Verteidigung ist ja von Investorenseite eigentlich immer links liegen gelassen worden. Auch als wir das Produkt damals mal auch, also wir hatten ursprünglich mal...
Also Investorenseite jetzt meaning...
Die professionellen Investoren. Ja, ja. Natürlich kamen immer wieder Anfragen von Privatanlegern, aber jetzt von großen Investoren, die den Sektor aufgrund der ganzen ESG-Thematik, man muss sich ja nur daran mal erinnern, was die DWS für ein Aufruhr alles hatte. Das wurde ja immer in Frankfurt... Ich komme aus Frankfurt, wurde regelmäßig vor der Deutschen Bank oder vor der DWS wegen den Waffeninvestments demonstriert.
Ja, ja.
Das hat sich extrem, also wirklich sehr extrem, kam auch für mich sehr überraschend, geändert, gewandelt das letzte Jahr über. Selbst mit Kunden auf der professionellen Seite, mit denen wir vielleicht vor einem Jahr gesprochen haben, selbst die kommen nach und nach wieder auf uns zu und wollen sich dem Thema öffnen.
Jetzt mal so losgelöst davon, hast du das Empfinden, dass es dann... Ja, dass es so ein Imagewandel gegeben hat.
Definitiv.
Und dass man sagt, ja, okay, Verteidigung ist ja auch wichtig. Es ist eine komplexere Welt geworden.
Mhm. Ja. Also definitiv, das kriegen wir so mit. Und das hören wir dann auch, wenn wir mit den Portfolio-Managern sprechen. Dann kriegen wir das so mit. Interessanterweise wird es bei den Profi-Investoren, warum sie sich mit dem Thema erst beschäftigen, weil ihre Kunden danach fragen.
Okay. Ja, macht Sinn.
Und so... Das hören wir wirklich sehr oft, ist das der Fall, dass die Endkunden letztendlich sagen, ja hier, warum macht ihr denn nichts mit Defense? Natürlich, weil es auch medial gerade sehr wichtig ist. Und dadurch wird auch diese ganze Thematik ESG überdacht.
Mhm. Ja.
Wenn es einen ETF gäbe, den ich am liebsten nicht vertreiben müsste, wäre es mit Sicherheit der Verteidigungs-ETF. Aber ich glaube, es ist mittlerweile jedem klar geworden, aufgrund der allgemeinen politischen Lage, da können wir auch gleich nochmal eingehen, mit Trump unter anderem, der das Thema natürlich noch deutlich forciert hat. Aber auch der Haupttreiber war eigentlich der Russland-Ukraine-Konflikt.
Mhm.
Und dann ist auch das Thema wieder so in die Köpfe. Wir haben seit dem Kalten Krieg auf dem Kontinent keinen Krieg mehr gehabt.
Du hattest auch eine sehr interessante, sorry, wenn ich dich da unterbreche, gerne. Aber das bietet sich in dem Fall einfach an, weil du hast eine sehr interessante Grafik mitgebracht, dass nach dem Kalten Krieg, wir blenden die auch hier ein, die Ausgaben signifikant zurückgegangen sind bis 2022, wenn ich jetzt einmal schaue. Das bezieht sich jetzt auf die europäischen...
Wenn du... Ich habe die Grafik jetzt nicht vor mir, das müsste von 1992 bis 2022. Wir haben uns einfach mal den 30-jährigen Zeitraum angeschaut. An der Grafik sieht man das sehr deutlich. Was sehr interessant ist, wir haben von den NATO-Staaten und auch die USA, das ist auch ganz wichtig, selbst die USA haben ihre Investitionen in den Sektor deutlich zurückgefahren. Erstaunlicherweise.
Den Rüstungsetat zurückgefahren?
Die Investitionen, wir können jetzt sagen, den Rüstungsetat, also wenn wir jetzt rein absolut auf die Zahlen schauen, dann ist der Rüstungsetat ungefähr gleich geblieben, aber viele kennen ja auch das 2% des BIP-Ziels.
Ja, genau.
Das BIP ist angestiegen. In dem Fall ist dann eben die Prozentanzahl gemessen am BIP ist eher runtergegangen.
Ja, ah, okay.
Also rein von den absoluten Zahlen her, aber davon mal ganz abgesehen, was vielleicht viel wichtiger ist und das, was wir jetzt auch hier auf dem, deswegen ist das Thema ja auch wieder so brandaktuell hier in Europa und deswegen auch der europäische ETF. Die NATO, ich will jetzt nicht sagen davon abgerüstet, man hat einfach nicht weiter aufgerüstet oder man hat den Verteidigungssektor links liegen gelassen. Wenn wir uns jetzt andere große Player in der Welt anschauen, sei es Russland, sei es China, die haben seither kontinuierlich aufgerüstet.
Das stimmt. Also hatte ich auch gesehen, vor allen Dingen SIPRI gibt ja da immer sehr valide Daten her. Ein Gedanken, den ich noch zu Ende führen wollte, ist, war es nicht schon so, dass ja auch zur ersten Legislaturperiode von Trump ja auch eher dieses 2%-Ziel des BIP ja immer angemahnt hat? Also da müsste ja auch schon relativ viel ja auch passiert sein, oder?
Sehen so die letzten 10 Jahre über, dass sich schon was getan hat. Aber der deutliche Schub kam jetzt erst das letzte Jahr über. Als Trump schon immer wieder gerade vor allen Dingen auch die Ankündigung oder die Androhung gemacht hat, liebe europäische NATO-Mitglieder, wenn ihr das 2%-Ziel nicht erfüllt, solltet ihr überfallen werden oder angegriffen werden, dann springen wir euch nicht zur Seite. Und das hat erst sehr viele Leute hier oder sagen wir auch in der Politik dann höhere Wellen geschlagen. Und dann versuchte man auf einmal sehr, sehr schnell zu agieren.
Jetzt ist ja sogar auch in der Diskussion ja noch einmal darüber hinaus zu gehen. Ne? Also dass man jetzt sagt, okay, 2%, es wurde ja teilweise 5% ja auch genannt. Was ich noch sehr interessant finde oder was ich mich frage, als ihr den ETF begeben habt, den europäischen, warum um alles in der Welt soll ich einen europäischen Defense-ETF kaufen? Klar, da sind jetzt halt viele Aufholeffekte, aber wenn ich jetzt mal überlege, die Logik ist ja meistens von Ländern, wenn ich Rüstungsetats beschließe, ich kaufe vor der Haustür, ich kaufe ja im eigenen Land hauptsächlich. So die großen Player, wir sind ja gerade drauf zu sprechen gekommen, USA, China, da werden ja die Volumen bewegt. Macht es dann nicht viel mehr Sinn, dann sich für die globale Variante zu entscheiden?
Also das ist eine Philosophiefrage. Wenn ich jetzt natürlich als Anleger das Thema ein bisschen diversifizierter angehen möchte, dann entscheide ich mich für das globale Produkt. Aber du hast es gerade angesprochen, der Trend und warum wir uns auch für das europäische Produkt entschieden haben, ist genau dieser Punkt. Man stelle sich jetzt vor, also dadurch, dass viele sich mit dem Sektor oder mit dem Thema Rüstung gar nicht so intensiv beschäftigt haben. Mhm. Es ist ja nicht damit getan, dass ich einen Panzer baue. Mhm. Der Panzer hat auch Daten, die an die Kommandozentrale transferiert werden müssen. Mhm. Der Panzer hat Daten, die untereinander kommunizieren. Das heißt, Daten spielen auch gerade in der Verteidigungsindustrie eine immer größer werdende Rolle.
Okay. Mhm.
Jetzt haben wir eher das Problem, wir haben Unternehmen, die Datensicherheit betreiben. Tatsächlich, viele von den Unternehmen sind eher noch kleinere Unternehmen, die noch nicht an der Börse gelistet sind. Mhm. Die aber, sagen wir mal, dadurch, dass das Thema jetzt wieder aufgearbeitet wird und gefördert wird, auch von politischer Seite, würde es mich nicht wundern, wenn wir da in naher Zukunft in den nächsten 2-3 Jahren doch vermehrt IPOs sehen werden, gerade in dem Technikbereich. Mhm, ja. Und wir befinden uns hier im Studio in München bei euch. Ja, genau. Und wir haben auch tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen ein Cluster hier in München, aber einige der vielversprechendsten Unternehmen, aus dem, die noch privat gehalten werden, die für Software zum Beispiel zuständig sind, sitzen hier in München.
In eurem ETF bzw. in dem Index sind ja auch Cybersecurity-Unternehmen und dergleichen mehr ja auch drin. Wie viele Positionen sind das so in etwa?
Also wir versuchen es bei dem globalen Produkt ungefähr 50-50 zu halten. Das je nachdem, wie die performen, ist es aktuell eher bei 60-40. Wir kennen alle die Nasdaq. Der Tech-Sektor hat allgemein jetzt nicht so gut performt, wie man das vielleicht aus den letzten Jahren gewohnt ist. Ich habe es hier zum Beispiel in der Präsentation, das können wir dann gerne auch nachher noch mit einfügen. Wenn wir uns die Cybersecurity-Komponente anschauen, natürlich ist das große Unternehmen, was jeder kennt, Palantir.
Ja.
Aber wir sprechen zum Beispiel auch von einer CrowdStrike, einer Palo Alto, also Cybersecurity-Firmen, die jetzt vielleicht gar nicht so ein direktes Defense-Exposure haben.
Ja, ja.
Aber jetzt den Knackpunkt oder diesen Punkt Defense auch nochmal einen Schritt weiter gedacht. Es geht ja jetzt hier nicht um die Sicherheit von Daten, nur von Rüstungsunternehmen.
Mhm. Ja, klar.
Mhm. Also wenn Panzer mit Kommandozentrale oder Eurojet, Eurofighter, sondern genau, du sprichst es an, Infrastruktur. Wir sind angreifbar, die moderne Kriegsführung, auch das haben wir jetzt vom Russland-Ukraine-Konflikt gemerkt, auch diese Struktur wird angegriffen und sind Ziele.
Ja,
und die Unternehmen möchten damit natürlich nicht so sehr an die Öffentlichkeit gehen, aber wenn man so mit dem einen oder anderen spricht, was man so in der Industrie hört, haben die fast täglich eigentlich Angriffe von Cyberkriminellen.
Mhm. Ja.
Und natürlich auch da. Und da kommen dann wieder diese Cybersecurity-Firmen wie CrowdStrike, Palo Alto ins Spiel. Wenn ich mich recht entsinne, vor einem knappen Monat müsste das oder sogar in diesem Monat noch gewesen sein, Oracle als Beispiel hat vom Verteidigungsministerium von Singapur einen Auftrag bekommen, alle Daten des Verteidigungsministeriums zu schützen.
Oh, okay.
Auch sowas würde jetzt zum Beispiel in den Defense-Sektor mit reinspielen, natürlich weil sensible Daten des Verteidigungsministeriums sind.
Ja.
Ist Oracle jetzt bekannt als Defense-Unternehmen?
Vermutlich nicht. Palo Alto auch nicht
in
erster Linie. Aber die würden ja auch nicht beim ESG-Screening durchfallen, ne?
Dementsprechend. In der Regel die Tech-Unternehmen sowieso nicht.
Es wäre ja witzig, wenn sich diese Logik drehen würde.
Also, Also das ist auch wirklich so ein Unterschied zu anderen Produkten am Markt. Wir haben gesagt, okay, auch der Defense-Sektor macht keinen Halt vor der technologischen Weiterentwicklung.
Absolut.
Und gerade das Thema AI ist da ein großes Problem. Und dann jetzt auf den europäischen Markt, warum wir uns auch für den europäischen Markt der ETF entschieden haben. Natürlich, Europa möchte eigenständiger werden. Und die Frage ist, diese Tech-Unternehmen sitzen aktuell noch alle größtenteils in den USA. Mhm. Das heißt, wir müssen den heimischen Tech-Sektor auch fördern. Mhm. Beispiel ist das Unternehmen Helsing. Die sitzen hier in München. Das ist eins der privaten Unternehmen. Die haben, glaube ich, im letzten Jahr ein Fundraising gemacht. Da haben sie 450 Millionen Euro eingesammelt. Da wurden sie mit knapp um die 4 bis 5 Milliarden Euro bewertet.
Okay, wow.
Und das Unternehmen gibt es seit 2021. Die produzieren zum Beispiel oder verwenden schon aktuell Software, die im Eurofighter-Jet verwendet wird. Mhm. Also wir haben diese Unternehmen, die sind halt wie gesagt noch nicht börsengelistet. Deswegen ist leider aktuell noch in dem europäischen ETF die Tech-Komponente deutlich geringer als im globalen. Aber auch das wird sich hoffentlich durch IPOs in der Zukunft ändern. Um auf deine Frage zurückzukommen, wegen dem europäischen Defense-ETF. Wir sehen natürlich, dass wir uns auch durch Trump, selbst wenn jetzt Trump in 4 Jahren abgewählt werden sollte, wir sagen immer noch sollte, eigentlich dürfte er nicht wiedergewählt werden, aber man weiß ja nie, was da noch passieren wird. Ich glaube, viele durch seine, und man merkt es auch durch verschiedene Auftritte der amerikanischen Regierung, auch hier in Europa, sei es auch an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnert, sind, glaube ich, durch verschiedene Auftritte wachgerüttelt worden, dass die USA unter der aktuellen Regierung vielleicht nicht unbedingt Europa so freundlich gegenübersteht. Mhm. Und natürlich muss man sich dann die Frage stellen, im Zweifel, wenn, muss jetzt nicht Russland sein, wenn jemand uns angreifen möchte, können wir uns dann auch wirklich verteidigen?
Ja, klar.
Und wenn wir uns auch mal die Daten angucken zu den, wir haben die Vergleiche von den Rüstungsgütern gesehen von vor 30 Jahren, dass wir uns noch vor 10 Jahren angeguckt haben, wir haben dieses 2%-Ziel des BIPs für die NATO-Mitglieder. Das hat vor 10 Jahren gerade mal 3 oder 4 Länder wirklich erfüllt.
Ja, ja,
Stand absolut. Letztes Jahr sind es 23 der 32 NATO-Mitglieder.
Ja, ja.
Und gerade seit dem Russland-Ukraine-Konflikt, wenn man sich anschaut, welche Länder waren das denn, die jetzt das Ziel sogar erfüllen, oder auch Polen ist da ein explizites Beispiel, können wir auch gleich nochmal zu sprechen, die das deutlich übertreffen.
Ja.
Polen hat letztes Jahr 4,2 oder 4,3% des BIPs für Rüstungsgüter oder für die Verteidigung ausgegeben.
Du sprichst es gerade an. Ich muss mal eben kurz schauen. Wir werden die Grafik natürlich hier einblenden. Leg die einmal kurz hier hin. Das ist, glaube ich, diese hier. Ne? Dort sehen wir, Polen massiv an Geld und an investiert und den Rüstungsetat ausgeweitet. Ich glaube, es war damals aber auch so, dass die baltischen Staaten ja auch das 2%-Ziel auf jeden Fall erfüllt haben. Ansonsten waren es ja eben, wie du schon sagtest, dann nicht sehr viele Länder. Ne?
Genau, also man merkt es wirklich, die haben natürlich die direkte Grenze oder Nähe zu Russland. Und ich kann es jetzt aus dem privaten Umfeld, einer meiner besten Freunde ist mit einer Polin verheiratet. Und wenn die Eltern oder wenn man mal mit Polen auch in Polen spricht, die sehen das deutlich, deutlich anders. Also sie sagen, die haben Angst, aber die sind deutlich besorgter, dass ein Angriff von Putin, also die würden sich jetzt nicht auf das Wort von Putin verlassen, will ich greife jetzt die NATO nicht an oder kein NATO-Mitglied.
Ja.
Ob er es letztendlich wirklich tut, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest vor Ort und deswegen spiegelt auch eben, wenn man sich die Ausgaben anguckt, am Beispiel von Polen, spiegelt es halt eindeutig wider.
Deswegen, da schließt sich ja der Kreis, ne? Deswegen macht es ja auch offensichtlich ja auch Sinn, den europäischen ETF aufgelegt zu haben oder den Index dann aufgelegt zu haben. Wie gesagt, mein erster Gedanke war, ja, ich würde ja immer zur globalen Variante dann greifen. Was ich noch, oder die Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist ja, Indizes und ETFs sind ja auch immer eine große Möglichkeit, Geld zu lenken. Wie war denn die Motivation? War es denn eine Idee von euch jetzt zu sagen, okay, wir machen einen Defense-ETF, oder gab es jetzt einen institutionellen Kunden, der dann gesagt hat, oder eine staatliche Organisation vielleicht, gesagt hat, so okay, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einen Index auflegen und dann haben wir da ja viel mehr von?
Auch da müsste ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil es zweigleisig ist. Also wir sehen von der Politik, sie möchte natürlich, dass Geld in den Sektor fließt, um eben auch unter anderem, die Helsing, die wir gerade angesprochen mhm. hatten, die privaten Unternehmen zu fördern, dass diese Unternehmen Geld bekommen. Mhm. Ich hatte es ja eingangs, ganz am Anfang schon mal gesagt, gerade die großen Player oder die großen institutionellen, professionellen Anleger, die haben den Sektor gemieden. Und natürlich, mhm. damit der Sektor wachsen kann, brauchen sie auch Geld.
Ja.
Wenn jetzt auch von Klar. politischer Seite, das Thema ESG, das haben sich ja nicht die Banken ausgedacht, das war ja auch regulatorisch getrieben. Und natürlich war dann Waffen mit ESG, das war nicht vereinbar. Mhm. Jetzt versucht man unter dem Deckmantel,
mit der Idee.
Vielleicht. Mit der Idee von ESG zu verbinden, weil natürlich das E und das S in mhm. ESG, so gerade auch das Thema S, Soziales, oder Social, diese mhm. Social-Komponente. Was mache ich denn in dem Fall, wenn ich überfallen werde, wenn mhm. ich angegriffen werde? Ich muss mich verteidigen können. Ansonsten kann ich doch auch gar nicht meine Werte, das E, das S und auch das G, ja. wirklich fördern. Das heißt, man versucht es über die Komponente, auf deine Frage zurückzukommen, wie wir die Idee hatten vielleicht oder wie das Interesse war. Wir wollten das Produkt schon mal sehr früh in unserer Anfangszeit auflegen, also so um 2018, 2019. Einer unserer beiden Gründer war von dem Thema immer sehr überzeugt. Mhm. Und wir haben uns damals am Markt umgehört und eben wegen dieser ESG-Thematik wollte es keiner spielen. Mhm, mh. Wie gesagt, wir sind am Markt mittlerweile schon so als der Themenspezialist bekannt.
Mhm, absolut.
Dann kam der Russland-Ukraine-Konflikt und dann haben uns die Kunden angerufen, die ersten, ja. die dann das Thema spielen wollten und gesagt haben, habt ihr da nicht was?
Ja.
So ist das Thema wieder aufgekommen und so war entsprechend auch auf Kundeninteresse hin mit dem europäischen Thema. Als es jetzt so medial getrieben wurde, natürlich haben die gedacht, okay, wenn wir jetzt sagen, Europa möchte sich unabhängiger darstellen, der Sektor wurde lange Zeit vernachlässigt, über Jahrzehnte. Mhm. Da ist jetzt viel Investitionsstau und man muss ja auch sich mal vorstellen, wenn ich jetzt 100 Panzer bestelle, die kriege ich ja nicht morgen oder übermorgen geliefert.
Ja, ja. Da würde ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall, weil das ist nämlich eine sehr interessante Frage, auch bei der mhm. Bewertung dieser mhm. ganzen Wertschöpfungsketten und der Supply Chain und so weiter und so fort. Was mich nur interessieren würde, als abschließende Frage zu dem ja. Themenkomplex,
sehr gerne.
Wie geht es euch denn damit? Also es ist ja immer so diese moralische Frage, die steht ja im Raum, aber jetzt steht ja der Defense ETF ja auch neben so einem Artikel 9 Fonds bei euch, ne, mit Neue Energie beispielsweise. Mhm. Habt ihr da diese Diskussion geführt, dass das vielleicht ein Reputationsverlust sein könnte oder sagt ihr, okay, wir betrachten das ganz nüchtern, das ist ein Markt, wir sind ein ETF-Haus, wir begeben das Produkt?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, wir sind eine Art Dienstleister. Mhm. Wenn natürlich Kundeninteresse da ist für das Thema, dann sagen wir, okay, das schauen wir uns an, mhm. weil das ist ja letztendlich unser Geschäftsmodell. Also wir möchten natürlich idealerweise Produkte an den Markt bringen, mhm. die auch bei Investoren nachgefragt sind. Nur weil wir ein Thema toll finden und der Markt damit aber nichts anfangen kann, ja. haben wir letztendlich nur auf der Kostenseite das Problem und der ETF muss vielleicht geschlossen werden.
Ja.
Wenn du mich persönlich fragst, ich war selber auch ein wenig überrascht von dieser Dynamik, die das angenommen hat. Wie gesagt, der große globale ETF steht bei über 2 Milliarden an Assets. Ja. Innerhalb von nicht mal zwei Jahren. Das ist schon verrückt, was an Anlegergeld. Aber das ja, verdeutlicht klar. ja auch das Interesse der Anleger ja. an diesem Thema.
Absolut.
Und ja, das sind ja letztendlich, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, es sind nicht nur die Retail-Kunden oder die Privatkunden, die in dem Sektor investieren, sondern auch zunehmend und immer mehr die großen Investoren, mhm. wovon viele vielleicht auch noch gar nicht so in dem Sektor allokiert sind, wie sie es vielleicht gerne wollen. Mhm. Und da auch der Punkt, natürlich kriegen wir von denen dann, und das sind so aktuell neben ESG, so die Thematik Bewertung. Mhm. Wie sehen denn die Bewertungen aus? Ja, die Bewertungen sind luftig, mhm. Wenn man sich die historischen Kontext anschaut.
Mhm.
Ja. Bei der Zusammenstellung des warum wir auch diese Cyber-Komponente mit reingenommen haben bei uns in dem ETF. Wenn wir uns historisch auch die Zyklen von den klassischen Industrieunternehmen wie der Rheinmetall zum Beispiel anschauen, gab es nochmal Hochs und dann sind die wieder mhm. abgesackt. Dann haben wir aber gesagt, wir sind der Meinung, dieses Thema wird jetzt nicht einfach mal kurz durch einen Krieg getrieben sein, mhm. sondern das ist ein eher langfristiges Thema. Eben genau vor dem Hintergrund, wenn ich 100 Panzer bestelle, kriege ich nicht heute geliefert, das dauert Jahre, mhm. bis sie produziert werden.
Ja.
Und das sind ja nicht nur Panzer. Und da haben wir gesagt, durch die Tech-Komponente die Unternehmen in dem Tech-Bereich sind natürlich nicht so zyklisch.
Ja.
Haben wir natürlich auch in dem Fall, sollten natürlich die generell die Rüstung, die klassischen Rüstungstitel nach Rheinmetall, die Industriewerte, diese Zyklik wieder an den Tag legen, haben wir das, um etwas auszugleichen, haben wir da die Tech-Komponente dabei, um das etwas auszugleichen. Das war ein Gedankengang. Und der zweite Gedankengang, wie gesagt, Tech spielt auch in der Verteidigungsindustrie immer eine größere Rolle.
Ja, ja.
Von den Bewertungen her, um auf das Thema anzuspringen, nochmal zurückzukommen, das sind meine persönliche Meinung. Auch ich habe keine Glaskugel für die Zukunft.
Sowieso nicht, dann würden wir auch nicht hier sitzen.
Ich habe vor einem Jahr mit Kunden, die in unseren ETF gewechselt haben, die das Thema vielleicht über Einzelaktien bespielt haben, auch unter anderem ein Kunde, mit der Rheinmetall im Portfolio hatte, der dann für unseren ETF gewechselt hatte. Da haben wir zu Rheinmetall gesprochen, ob die Bewertung denn nicht schon etwas luftig ist. Da stand Rheinmetall noch unter 300 Euro. Sukzessive haben wir dieses Thema weitergeführt. Hätte er jetzt Rheinmetall behalten, seither wäre es wahrscheinlich das bessere Investment gewesen, aber das können wir nun mal auch nicht vorhersagen.
Nein, klar, Gottes
Willen. Vielleicht, was man auch immer noch mal bedenken sollte, da können wir vielleicht im Nachgang, ich glaube, du hast die Grafik jetzt nicht hier, wenn wir uns mal anschauen, wer denn die größten Waffenexporteure in der Welt sind, war natürlich der ganz große USA.
Ja, klar.
Und an zweiter Stelle war lange Zeit Russland.
Ja.
Aktuell ist der zweitgrößte Waffenexporteur mit Stand 2024 Frankreich. Wir haben natürlich auch, Russland bezieht bzw. hat immer schon selber viel in Rüstung investiert, die eigene heimische Industrie gefördert. Aber die haben ihre Rüstungsgüter natürlich auch vertrieben, verkauft. Abnehmer waren jetzt China, Iran, Nordkorea, aber auch zum Beispiel Indien. Und Indien stellt sich jetzt, und da kann ja jeder selber mal das Gedankenbeispiel machen, wenn ich jetzt für die Planung meines Rüstungsetats in Indien verantwortlich wäre, würde ich mich denn darauf verlassen, ich habe Verträge mit Russland, die stehen im Krieg, ob ich diese Produkte, die mir vertraglich zugesichert wurden, kriege ich die denn überhaupt geliefert?
Ja.
Und da sehen wir, dass die Exporte von Russland deutlich zurückgehen und auch ebenso Länder wie Indien natürlich auch eher Richtung westliche Länder schwenken, was unter anderem dazu beigetragen hat, dass Frankreich als der zweitgrößte Waffenexporteur aufgestiegen ist.
Wir haben jetzt gerade schon auch besprochen, wie sieht es aus, wie laufen diese Produktionsprozesse halt auch ab. Und was sich, glaube ich, viele Menschen ja auch gar nicht bewusst machen ist, ne, du hast es schon angesprochen, wie funktioniert so die Produktion von so einem Panzer? Ne? Jetzt hatte ich gesehen, es gibt ja auch eine Doku jetzt ich glaube in der ARD oder ZDF, wo man bei Krauss-Maffei war. Und man dann wirklich so eye-opening Insights hatte, als dann gesagt wurde, ja, erstens braucht so ein Panzer 2 Jahre, so ein Leo 2, bis der mal hergestellt ist. Und dann ist es auch noch so, glaube ich, dass es dort der Fall war, dass der gute Mann sagte, beim Leo 1 hat man noch eine Bandmontage und jetzt stehen die da rum und die Leute schrauben dann. Und dann ist es auch so, dass die Aufträge nacheinander ja abgearbeitet werden. Also Deutschland bestellt Leo 2. Es ist aber der Herr Orban aus Ungarn davor und der kriegt dann erstmal seine Leo 2 und dann kommt Norwegen erst dran. Das heißt, ich habe ja sehr lange Produktionsphasen, Aufträge halt abzuarbeiten. Es ist eine sehr hohe Visibilität, aber derweil kann sich ja diese ganze Gemengelage ja auch ändern. Will sagen, ja, Visibilität auf der anderen Seite, aber es kann sich ja auch sehr schnell wieder ins Gegenteil verkehren. Wie bewertest du das?
Also das ist genau der Punkt auch bezüglich der Bewertung, die wir mal sprechen. Was ist denn, das ist dann die große Frage, die aufkommt, was ist denn, wenn wir jetzt, es sind ja auch, zumindest wurde offeriert zwischen Putin und Zelensky, dass man in Gespräche, in direkte Gespräche tritt. Was ist denn, wenn es Frieden zwischen Russland und der Ukraine gibt? Hätte mich das jemand ein halbes Jahr nach Beginn des Krieges gefragt, hätte ich gesagt, gut, das ist ein größeres Risiko.
Für den ETF und
für das Thema.
Also ja, genau.
Sollte es jetzt zu einem Frieden kommen, werden wir mit Sicherheit auch erstmal, ich will nicht sagen, die Luft geht aus dem Sektor raus.
Ja.
Weil meiner Meinung nach ist das Thema einfach langfristig getrieben. Warum? Mittlerweile hat man auch von der Politik erkannt, und ich glaube, das ist auch durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit in der Bevölkerung so angekommen, dass man auch möchte, dass man sich in Zukunft verteidigen könnte. Wir hatten vorhin schon mal über Polen gesprochen, da hatte ich das Beispiel von meinem Freund, der mit einer Polin verheiratet ist, gesprochen. Wenn man mit den Leuten in den osteuropäischen Ländern spricht, verlassen die sich da drauf, wenn jetzt Frieden in der Ukraine ist? Verlassen die sich da? Natürlich weiß ich das nicht. Zu wünschen wäre das, dass wir keinen Krieg mehr sehen. Aber das haben wir letztendlich dann auch nicht zu beeinflussen.
Nee,
klar. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber ein russischer, ehemaliger russischer Diplomat hatte das mal in einer Talksendung, ich glaube, das war bei Maybrit Illner, so schön formuliert auf die Frage, ja, aber wir wollen doch eigentlich gar keinen Krieg. Das kam von einem deutschen Politiker.
Ja.
Darauf hat er nur geantwortet, das ist schön, dass sie keinen Krieg wollen. Wenn sie angegriffen werden, sind sie de facto im Krieg. Da können sie sich nicht entscheiden.
Ja, klar.
Und ich glaube, diese Dringlichkeit ist in der Politik und eben auch in der Bevölkerung, dass man sich wünscht. Wünschen ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber dass wir in der Lage sind, uns zu verteidigen für den Fall der Fälle. Hoffentlich wird er nie eintreten.
Selbst, also ne, wir können uns ja sicherlich darauf einigen, wir freuen uns, ne, wenn es keinen Krieg gibt, ne, wenn es keine Gewalt mit militärischen Mitteln geführten Konflikte gibt, überhaupt keine Frage. Es ist aber nun mal so, wie es ist und man muss natürlich verteidigungsfähig sein, keine Frage.
Vielleicht dazu noch ganz kurz anmerken, die Grafik können wir dann gerne nachreichen, wo wir uns die Budgets oder die Ausgaben für Rüstung, haben wir so einen schönen Chart von USA und im Vergleich Russland und auch China. Das steigt eigentlich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich an.
Ja.
Da ist keine Abbremsung oder kein Slowdown, wie man da so schön im Englischen sagt. Und die Frage ist ja dann, selbst wenn wir einen Frieden haben, warum oder was würde Putin davon abhalten, weiter in Militär zu investieren oder in Aufrüstung zu investieren? Er hat das die letzten 20 Jahre nicht getan. Ich weiß es natürlich nicht. Wir wissen
es alle nicht. Aber ich meine, klar, ne, wenn wir jetzt auch wieder unsere Grafik vom Anfang uns betrachten, after the Cold War, da haben ja auch alle gedacht, okay, jetzt ist das vielleicht ausgestanden. Ne? Wir werden trotzdem weiter Rüstungsausgaben oder beziehungsweise Geld für Rüstung ausgeben, war nicht der Fall. Vielleicht haben wir diesen Fall ja jetzt auch wieder. Ne? Wenn jetzt wirklich nachhaltigen Frieden zwischen der Ukraine und Russland gibt und vielleicht auch Israel, also ne, der Israel-Konflikt jetzt nicht in Verbindung mit Russland, dann würde die Luft aus dem Sektor ja trotzdem entweichen. Ne? Also, weil du sagst so, ja, das ist nachhaltig, es wird auch weitergehen, wenn es weniger Konflikte gibt.
Also was heißt, natürlich würde es erstmal die Stimmung, das klingt jetzt auch vielleicht so ein bisschen blöd, die Stimmung im Sektor drücken. Also davon wäre auszugehen, wenn wir jetzt, weil es vielleicht überraschend käme, wenn jetzt am Wochenende Frieden zwischen Russland und der Ukraine verkündet worden wäre. Das wäre jetzt sehr überraschend. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dann würde es natürlich als erste Reaktion wahrscheinlich ein verkauftes, würden wir Abkäufe im Sektor sehen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich eher, auch aufgrund der Dringlichkeit, dass wir jetzt noch weitere 4 Jahre Trump haben. Und es ist ja dann, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und da gab es sogenanntes Gefangenendilemma. Andere Studenten, die das oder die auch vielleicht VWL studiert haben, die kennen das vielleicht auch noch. Es ist ja letztendlich ein Zug und Zug. Selbst wenn Frieden ist, muss ich mir ja die Frage stellen, was wäre, wenn? Und ich glaube, man hatte das vor 10 Jahren anders bewertet als jetzt. Einfach aufgrund dessen, dass wir mit Russland, die in die Ukraine einmarschiert sind, einen Krieg hatten. Dadurch, dass wir das lange Jahre, Jahrzehnte nicht hatten, ist das natürlich, kann man wieder so eine Anekdote ranbringen, aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, klar.
Und ich glaube, dadurch sind viele aufgerüttelt worden. Und wie gesagt, man kann jetzt nicht einfach nur von heute auf morgen die Rüstungsproduktion hochfahren. Das dauert.
Ja, das stimmt.
Und man tut gut daran, auch gerade, wir haben diese Tech-Komponente angesprochen, sich unabhängiger, die EU, sich unabhängiger von anderen Staaten zu machen.
Das ist ja interessant. Natürlich ist es jetzt auch, ne, verglichen mit dem Kalten Krieg, eine andere Situation logischerweise, auch weil dieser Bündnisfall ja auch bei NATO-Staaten ja in Frage gestellt wurde, auf Seiten der USA. Nach dem Kalten Krieg hat man sich ja darauf verlassen, ja okay, wir haben jetzt hier die Anbindung an den Westen und dann können wir uns unter diesem Schutzschirm sozusagen darauf verständigen, dass wir abrüsten oder weniger Geld investieren. Das denke ich auch, dass es halt nicht in dem Maße wieder passiert. Wir werden sehen, wie es dann tatsächlich kommt. Natürlich hoffen wir alle auf Frieden.
Vielleicht ein Punkt dazu noch. Wir reden die ganze Zeit von Aufrüstung. Ich würde es vielleicht auch eher, man muss sich ja auch, es wurde ja auch lange Zeit nichts modernisiert.
Ja.
Das heißt, selbst wenn wir jetzt, keine neuen Panzer produzieren, die alten Panzer laufen teilweise noch oder andere Vehikel, Flugzeuge, die laufen mit Software, die von vor 20 Jahren produziert wurde. Auch da brauchen wir Updates. Also es ist ja nicht einfach nur damit getan, wir zum Beispiel ganz plakativ gesagt, wir stehen am Band, bauen den Panzer zusammen, der ist dann da. Es gibt ja auch eine Wartung. Software-Updates. Wie gesagt, das Thema IT-Sicherheit war vor 20 Jahren noch nicht so weit vorangetrieben, wie das vielleicht aktuell der Fall ist. Das heißt, auch da muss Innovation vorangetrieben werden. Selbst wenn wir jetzt keine weiteren Panzer bauen, aber die Panzer oder die Flugzeuge, die wir aktuell haben, oder die Schiffe, über Schiffe wird immer sehr wenig gesprochen, oder U-Boote, auch da müssen wir natürlich die Software updaten. Also man stellt sich nur mal vor, wir würden jetzt heute noch an der Arbeit mit Windows 95 arbeiten. Ja, das wäre eigentlich abstrus.
Keine Frage. Ist ja, glaube ich, auch so, dass momentan ja auch viel von dem Gerät ja auch an die Ukraine geliefert wird, ne, und Deutschland dann ja neu bestellt hat. Ne? Das war ja, glaube ich, auch so der Fall. Aber ist ja auch nicht durchweg so. Was mich noch interessiert, auch wenn wir jetzt so diese Automatismen uns dieser Industrie einmal anschauen, wir haben jetzt ja schon gesagt, okay, bis so ein Panzer, so ein Leo zweimal hergestellt ist, gehen schon mal 2 Jahre ins Land. Auch bei der Auftragsvergabe ist es ja auch so, dass jetzt nicht so ist, ich kaufe jetzt für 500 Millionen bei Rheinmetall ein oder so, sondern es sind ja auch viele Rahmenverträge. Und wenn dann, also das muss ja nicht abgerufen werden. Ne? Das ist ja nicht so, dass dann Rheinmetall sagt, jetzt haben wir den Auftrag im Sack und jetzt können wir das direkt verbuchen und der Analyst, der diskontiert die Gewinne dann ab. Sondern ich habe ja die Gefahr, dass wenn dann nicht mehr investiert wird, dann tritt man von diesem Rahmenvertrag zurück und dann stehe ich dann ja da. Also dann würde die Luft ja auch wieder entweichen.
Natürlich ist das Risiko da, ganz klar. Aber dann nochmal die Frage, das ist dann eher die Frage, die eigentliche Frage, die man sich stellen wollte oder sollte, ist dieses Thema oder ist ich will es jetzt nicht Abarbeitung nennen, aber ist dieses Thema, die Rüstungsindustrie auf den Vordermann zu bringen, wird es dadurch politisch ad acta gelegt, indem wir Frieden in der Ukraine haben?
Ja.
Das kann ich natürlich auch nicht vorhersagen. Wie gesagt, hättest du mich vor 2-3 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, wenn wir schnellen Frieden haben, ist das Thema vielleicht auch relativ schnell wieder ad acta gelegt. Aber dadurch, dass wir jetzt zusätzlich mit der zweiten Amtszeit von Trump haben, ist, glaube ich, in der EU sehr deutlich geworden, dass wir eigenständiger werden müssen. Und ist zumindest nur meine persönliche Meinung, glaube ich nicht, dass das durch einen Frieden mit Russland und der Ukraine sofort alles ad acta gelegt wird.
Ja. Man hat ja jetzt auch so Stimmen gelesen, dass ja Mark Rutte dann ja auch in seiner Funktion als NATO-Generalsekretär ja bei Herrn Pappberger ja vorstellig geworden ist und dann ja auch angeblich, es war ein Artikel in der FAZ, dann ja auch gesagt, was könnt ihr liefern, was habt ihr noch an Kapazitäten und so. Wir brauchen mehr oder minder alles, sage ich jetzt mal so zugespitzt. Und da stellte sich dann für mich irgendwann die Frage, ja gut, wie sieht's denn eigentlich mit den Kapazitäten aus? Also wann ist da wirklich Schluss? Weil jetzt natürlich ja alle sagen, boah, super, die Aufträge kommen rein, hervorragend, neuer Rekord beim Auftragsbestand, neuer Rekord beim Auftragseingang. Wie sieht's mit der Auslastung der Industrie aus?
Also die Auslastung ist aktuell sehr hoch. Ich glaube, das merkt man auch am Beispiel von Rheinmetall. Ist eine interessante Frage. Natürlich auch wieder dadurch, dass über die letzten Jahrzehnte der Sektor links liegen gelassen wurde, hat der Sektor natürlich jetzt auch nicht zwingend in neue Produktionsstätten investiert. Dann gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, die Autoindustrie hängt ein bisschen hinterher. Nutzt man nicht vielleicht alte Fabriken von VW, von Opel etc. pp., um sie auf Rüstungsgüter umzustellen? Gerade auch wieder ein Beispiel von Rheinmetall. Gab es ja Gespräche zwischen VW und Rheinmetall, zum Beispiel auch vielleicht ganz aktuell Rheinmetall, da kommen wir auch wieder auf die Tech-Komponente zu spielen, hat einen Joint-Venture-Vertrag abgeschlossen mit einem finnischen Unternehmen, ICI. Die liefern Radarbilder, das tun sie auch aktuell schon in der Ukraine. Die haben eine bestimmte Technologie, dass sie, gerade wenn es bewölkt oder regnet oder stark schneit, sie trotzdem hochauflösende Bilder liefern können. Rheinmetall wird an dem Joint Venture mit 60% beteiligt sein, ICI mit 40% und es soll ein neues Projekt in Neuss, eine neue Produktionsstätte in Neuss gebaut werden, beziehungsweise dort die Produktion angekurbelt werden. Ja. Wir haben natürlich, also wie gesagt, jetzt will ich nicht von Glück reden, weil wir haben die Autoindustrie, die deutlich runterfährt, weil der Absatz einfach nicht mehr so da ist.
Substituiert. Ja.
Genau, und man hat dann die Möglichkeit, diese Werke zu nutzen und natürlich auch, um Arbeitsplätze zu sichern.
Ja.
Weil die Arbeiter, die dort in den Werken beschäftigt waren, die könnten dann natürlich auch eben für Rheinmetall am Band arbeiten und so einfach, das jetzt klingt, ein anderes Produkt bauen.
Ja, ja, klar.
Also ja, die Auslastung ist aktuell sehr hoch. Auch da, wie gesagt, müssen Investitionen getätigt werden in der Zukunft oder halt eben durch solche Einnahmen. Vielleicht noch ganz interessant, und da können wir nochmal auf die Produktstruktur zurückkommen. Mhm. Wir haben in dem europäischen ETF, es ist zwar dediziert europäisch fokussiert, mhm, beim Rebalancing immer zum Quartalsweise ist 90%. Wir haben aber auch explizit 10% andere Unternehmen, mhm, von NATO Mitgliedern oder NATO-befreundeten, mhm, Staaten. Da spielen sie, aber ganz explizit USA ausgeschlossen. Mhm. Es gibt nämlich gerade, und da kennen wir es auch seit dem Russland-Ukraine-Konflikt, das Thema Energie. Die Produktion, mhm, hochzufahren ist die eine Möglichkeit, aber was kostet das? Mhm. Von daher gerade auch der Energiebedarf, der dann notwendig ist, ist halt die Frage, ob vielleicht die Produktion selber in explizit, mhm, Deutschland auch so sinnvoll ist oder ob man da vielleicht auch mit, wir eher vielleicht Joint Ventures mit asiatischen Unternehmen, gerade, mhm, auch Südkorea oder Japan, die gerade was den Tech-Bereich angeht, deutlich fortgeschritten sind. Mhm. Oder vielleicht ein anderer Partner wie Kanada.
Ja, ja, ja.
Dass man mit denen zusammenarbeitet und die Produktion vielleicht dort Gemeinsamkeiten oder, sagen wir mal, wie man da so schön sagt, Synergien heben kann.
Ja. Zusammenarbeit ist natürlich in dem Fall ein sehr sensibles Thema, sage ich mal, ne? Weil ich kann ja nicht alles im Land haben, du hast es jetzt schon angesprochen, geht aber auch viel um Rohstoffe. Ne? Jetzt ist Europa tendenziell in vielen Dingen ein rohstoffarmes Land. Ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff ist ja Wolfram. Große Wolfram-Vorkommen gibt es in China. China ist jetzt der Europäischen Union ja nicht mehr so wohl gesonnen, da lehnt man sich ja eher dann Russland an. Welche Rolle spielen denn solche Überlegungen dann auch für so einen europäischen Defense-Sektor? Oder ich kann ja nicht dann sagen, ja, jetzt investieren wir alle in Rüstung und dann stellen wir das alles her und dann läuft das schon. Weil so einfach ist es dann ja nicht, weil ich bin ja abhängig von Zulieferern und die sind natürlich nicht immer vor der Haustür.
Genau, deswegen ist es vielleicht auch so interessant, gerade was den Rohstoffbereich angeht, zum Beispiel Australien oder auch Kanada, mhm, dass man vielleicht dort die Nähe sucht und die Kooperationen stärkt. Du hast es richtig angesprochen. Deutschland, jetzt ganz explizit wir in Deutschland, wir sind jetzt kein rohstoffreiches Land. Mhm. Wir haben auch immer mal wieder das Thema, bei anderen, ohne da jetzt vom Thema abschweifen zu wollen, bei anderen ETFs, die wir haben, das Thema seltene Erden. Auch die Vorkommen gibt es teilweise in Europa. Jetzt bitte nicht drauf festnageln, da weiß ich jetzt nicht genauen Zahlen, ob jetzt in der Menge so, wie wir es halt nötig hätten. Mhm. Aber es ist dann eher auch eine Frage der Abbaukosten.
Mhm. Ja, klar,
also ist immer. Es überhaupt wirtschaftlich, ja, die Rohstoffe hier abzubauen?
Mhm. Ja.
Ja, klar. Und obwohl seltene Erden, der Name seltene Erden ist ja vielleicht auch ein bisschen misleading oder fehlführend,
ja,
weil sie so selten sind sie eigentlich gar nicht.
Mhm. Ja, aber das fand ich dann in dem Punkt jetzt halt nur interessant, ne? Weil, ja, dann ja auch sowas, das klingt jetzt sehr groß, aber dann auch als Waffe eingesetzt wird. Ne? Oder wenn wir jetzt ja auch überlegen,
natürlich,
ne, als es Verhandlungen gab mit dem Rohstoffdeal, ne? Ukraine liefert an die USA und dann gibt es dann Unterstützung, wie auch immer der jetzt im Einzelnen geartet ist. Und dass man so das Gefühl hatte oder dass ja die Idee aufkam, ja okay, da wird sich jetzt einfach nur der Rohstoff irgendwie aufgeteilt und irgendwann bleibt Europa dann hinten dran und kritische Industrien bekommen den dann gar nicht.
Also ja, das gerade wenn du den Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine ansprichst, auch da müssen die Europäer und deswegen auch nochmal zurückzuführen, warum ich denke, dass das Thema langfristig ist, weil die, mhm, Europäer verstanden haben, Trump ist uns gegenüber nicht so freundlich gesinnt und er ist wirklich America first. Also er macht ja, ja, das, was er immer gesagt hat.
Ja, ja.
America first. Und wir müssen halt sehen, USA ist vielleicht nicht mehr der starke Partner, auf den wir uns immer verlassen haben. Wir müssen halt selber sehen, dass wir zurechtkommen.
Mhm.
Natürlich wird das nicht alles von heute auf morgen passieren. Aber ich erinnere mich nur daran, nach dem schon wellenschlagenden Gespräch, als Zelensky in die USA gereist ist und dort Zelensky mehr oder weniger vor der medialen Öffentlichkeit, mhm, so vorgeführt worden ist. im Nachgang hat man ja dann hier in Europa sehr heftig reagiert. Okay, wir müssen uns zusammensetzen. Da wurde hier wieder noch eine Konferenz einberufen. Hier wurde noch ein Dringlichkeitsmeeting abgehalten und man musste reagieren. Es ist ja jetzt per se schon mal gut, dass diese Intention da ist. Wir wollen diese Industrie fördern und wir wollen auch Geld bereitstellen. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Aber du sagst richtig, die Umsetzung, da muss man jetzt auch weiter dranbleiben. Und wir hatten noch über die Tech, die IPOs von den Tech-Unternehmen gesprochen. Auch da müssen wir gucken, dass diese Unternehmen Geld bekommen. Wir haben sehr gute Unternehmen hier in Europa. Wir müssen halt nur auch schauen, dass diese Unternehmen die entsprechende Finanzierung bekommen, damit Technik für uns hier in Europa vorangetrieben wird. Und wie gesagt, das jetzt dann auch mal gerade von der Tech-Seite, wenn wir diese Unternehmen fördern. Es sind ja jetzt nicht nur, wenn wir jetzt an Handy oder auch an Internet, WLAN denken. Das hat ja alles mal seinen Ursprung in militärischen Forschungen.
Ja, ja.
Es könnte natürlich sein, ohne dass ich jetzt als, bin jetzt kein ausgewiesener Technikexperte, aber auch da könnten wir dann natürlich, ja, sagen wir, Synergieeffekte sehen, dass sich diese Technologien dann vielleicht auch für die breitere Wirtschaft irgendwann mal zunutze machen können, gerade was den Tech-Bereich angeht.
Sehr spannend. David, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Ja, ein sehr erschöpfender, also nicht im körperlichen Sinne, aber thematisch sehr erschöpfender Einblick in eine interessante Industrie auf jeden Fall. Toll, dass du da warst. Ich hoffe auf Wiederholung. Und Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Danke.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war David Lump von Hahn ETF. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und einen Kommentar da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei aber bitte fair und unterstützt euch mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann. Ciao.